Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Eines Tages hatte ich die Gelegenheit, dienstlich nach Kalifornien zu fliegen. Und natürlich verlängerte ich ein bisschen meinen Aufenthalt, um mir einiges anzuschauen, was mich besonders interessiert hatte. Ich wollte selbstverständlich L.A. anschauen, Beverly Hills, Venice und natürlich das, was in der Filmindustrie wichtig ist, Paramount, Walk of Fame und andere Bereiche. Und besonderes Interesse hatte ich auch zu sehen, wo und wie die Superstars, die Reichen und Einflussreichen leben. Ganz viele von den Superreichen, von den Superpromis leben in Malibu, in den Hügeln am Meer von Malibu. Das ist ein kleines Städtchen mit wunderschönen Blick auf den Pazifischen Ozean. Und ich glaube, es gibt kaum irgendwo auf der Welt so viele wunderschöne Villen wie dort. Als ich dort ankam, war ich sofort froh, dass ich ein relativ gutes und neueres Auto gemietet habe, weil ich gemerkt habe, dass jemand mit einem alten, verschrotteten Buskombi kam und sofort von der Polizei angehalten wurde und musste sich an das Auto lehnen wie ein Schwerverbrecher, um untersucht zu werden. Ja, die Promis wollen schon sicher wohnen. Sie wollen nicht so mit dem normalen Volk sich unbedingt mischen. Und dann war ich endlich da bei den schönsten Häusern und Anwesen, den reichsten und berühmtesten Stars, natürlich nur von außen. Aber das reichte schon. Also wenn es irgendwo auf dieser Welt was Paradiesisches gibt, was mich so beeindruckt hat, dann war es dort. Manche Anwesen hatten mich so beeindruckt, dass ich sogar raus musste mit meiner Fotokamera aus dem Auto und habe Bilder gemacht von diesen wunderbaren Gärten, die sich vorne zeigten. Bis die Hunde kamen und mich entdeckt haben, aber natürlich hinter dem Zaun, oder mich die Kameras entdeckt haben und die Wachleute kamen und mich sofort gebeten oder gezwungen haben, meine Bilder zu löschen. Dabei habe ich nur Pflanzen aufgenommen, wie schön die Gärten waren. Ja, die Stars und die Superreichen sind gut bewacht. Sie müssen auch sich vor den Fans schützen, die manchmal ihnen sogar die Kleider vom Leibe wegreißen würden. Sie mischen sich selten in das normale Volk. Es gibt nur Ausnahmefälle, wo so etwas passiert. Und das war schon immer so. In der Bibel wird uns so ein Ausnahmezustand, Situation beschrieben. So ein superreicher und einflussreicher junger Mann wollte Jesus kennenlernen, wollte ihn sehen. Und Jesus war auch oft von Tausenden oder Hunderten Menschen umgeben und es war gar nicht so leicht, an ihn ranzukommen. Nicht, weil ihn die Zäune versperrten, sondern Mauern von Menschen. Man musste erstmal bis zu ihm kommen. Und auch dieser Promi hat Jesus gesucht und hat versucht, zu ihm zu kommen und das getan, was wahrscheinlich jeder von uns tun würde, wenn wir Jesus sehen wollten, mal treffen wollten. Wir würden erstmal wahrscheinlich aus der Menge so inkognito, wenn wir in der Nähe wären, beobachten, was macht dieser Jesus, wie spricht er, welche Ausstrahlung hat er. Und das ist sehr wichtig, zunächst zu sehen, was da passiert ist. Er hat auch beobachtet wahrscheinlich. Und da hat er mehrere Szenen gesehen, wie in einer Geschichte, wie in einem Film. Und das ist die Vorgeschichte und die ist sehr wichtig, um zu verstehen, was psychologisch danach passiert ist. Szene Nummer 1, die er in Matthäus 19 sah, je nachdem wie früh er gekommen war, er hat die Pharisäer gesehen, die auch da waren. Und wie meistens es der Fall war, sie haben versucht, Jesus eine Falle zu stellen, ihn irgendwo zu Fall bringen. Diesmal mit dem Thema Ehe, Sexualität, Familie. Und so begannen sie, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Ja, so nach dem Motto, ich habe keine Lust mehr mit meiner Frau, sie nervt mich, sie gefällt mir nicht mehr, sie ist zu dick, zu dünn oder irgendwas passt mir an ihr nicht. Kann ich sie wegen irgendeinem beliebigen Grund wegschicken? Und dann argumentieren sie noch mit Mose, der das erlaubt hat. Das war die erste Szene, die er möglicherweise gesehen hat bei dieser Begebenheit. Und dann kommt eine zweite Szene. Der reiche Mann hört und staunt, wie Jesus sich für den Schutz der Familie und Ehe eingesetzt hat. Ehe und Familie war für Jesus etwas Heiliges, etwas ganz besonders Wertvolles, Paradiesisches. Er berief sich auf die Schöpfung, auf den Schöpfer, der die Ehe geschaffen hat und die nicht einfach ein Mensch scheiden soll aus irgendwelchen beliebigen Grund. Er berief sich auf das Paradies. Und dann kommt es zu einer dritten Szene. In Matthäus 19, 13 sieht dieser reiche Jüngling auf einmal, und ich glaube, das hat er wirklich gesehen, und das hat ihn sehr beeindruckt, was er gesehen hat. Er sieht, wie eine Gruppe von Eltern ihre Kinder zu Jesus bringt. So gegen Ende seiner Vorträge, jetzt kommt das Ende, vielleicht kann der Jesus noch etwas Zeit abzweigen für unsere Kinder, um sie zu segnen, zu beten für sie. Was für liebevolle Eltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen wollten in dieser großen Menge, dass auch sie etwas abbekommen. Das ist so schön, ja, solche Eltern zu sehen. Aber dann beobachtet er eine vierte Szene, eine grobe Szene, wie Jesu Jünger das gesehen haben und sich dazwischen gemacht haben und verhindert haben, dass diese Eltern zu Jesus kommen. Wie so Bodyguards bei einem Präsidenten, die es nicht zulassen, dass jemand an Jesus rankommt. Was für eine Szene. Aber zum Glück bemerkte Jesus diese Lieblosigkeit seiner Jünger in der Szene 5 und er korrigierte sanft, elegant und sagt in Matthäus 19, 14, lass die Kinder, wehrt ihn nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Oh, wie schön war das wieder zu sehen, wie sich Jesus einsetzt für die Kinder. Und dann beginnt er, sie zu berühren und sie zu segnen. Und der Evangelist Markus geht noch etwas weiter und noch emotionaler und er sagt, Jesus nahm die Kinder in seine Arme. Was für ein Bild. Was für ein wunderschönes Bild. Er sah Szenen, die diesen reichen Promi sehr berührt haben, weil er das vielleicht nie erlebt hatte. Weil er vielleicht nie so wie diese Kinder behandelt wurde. Man kann Reichtum, Geld haben, Ruhm, Ehre, Macht, Autos kaufen, wunderschöne Häuser, aber Liebe kann man nicht kaufen. Liebe ist ein Geschenk. Insider von Hollywood erzählen, dass viele der großen Stars große Probleme mit ihren Eltern haben, weil sie wenig Zuneigung, wenig Liebe, kaum Berührung, Wertschätzung, Zuwendung, gemeinsame Zeit, Umarmung bekommen haben. Nicht nur die Stars. Manche Menschen sind dadurch wie emotional ausgetrocknet. Ich habe den Eindruck, dass dieser junge Mann, dieser Promi so ein Mensch war. Warum? Unmittelbar danach, als er Jesus hört, wie wichtig es die Familie ist und sieht, wie Jesus die Eltern und die Kinder schützt, wie er sie zärtlich in seine Arme nimmt. Unmittelbar danach entbrannte die Sehnsucht in ihn, genauso wie ein bedürftiges Kind von Jesus angenommen zu sein. Und schaut, wenn wir jetzt wieder zu Markus hineinschauen, Markus beschreibt das so eindrucksvoll, diese emotionalen Elemente. Markus schreibt, als Jesus schon jetzt gehen wollte, es war jetzt vorbei mit diesen Vorträgen, und mit den Kindern, dann lief einer herbei und warf sich unter, ja, zu den Füßen Jesu auf seine Knie. Stell dir vor, was für eine Emotionalität, was für eine Dringlichkeit in diesem Text drin ist. Jesus will gehen und dieser Mann hat ihn beobachtet, sieht, war berührt, was Jesus getan hat für die Kinder und hat den Wunsch wahrscheinlich bekommen, könnte ich auch so ein Kind sein? Könnte ich auch jemand sein, zu dem Jesus sagt, solches das Reich der Himmel, der so lieb gewonnen wird, mit dem so liebevoll umgegangen wird, der sich so wertvoll fühlen kann? Stellt euch vor, was für ein Bekenntnis das eines Promis ist. Das war ein Prominenter, ein Mensch, der gesehen wird, den viele kennen, der auf seine Knie geht, weil er so berührt war. Das ist die Vorgeschichte, das ist das Psychologische drumherum, was uns erklärt, warum dieser Mann bereit war, so zu Jesus zu kommen. Aber das ist nur die Vorgeschichte. Und jetzt geht diese interessante, emotionsgeladene Geschichte weiter. Der Promi stellt Jesus die Frage: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? So wie jetzt diese Geschichten weitergeht, diese Schritte, erinnert es mich fast an so ein Spiel mit Stufen und Hindernissen und Punkten und Levels. Schaut mal Level 1. Dieser Mensch bekommt wahrscheinlich eine Sehnsucht, zu Jesus zu gehen. Der hat von ihm gehört. Und er geht. Level 2, er kommt zu Jesus und er wirft sich vor ihn nieder. Level 3, er fragt jetzt Jesus: Jesus, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Die große Frage. Als Jesus das hört, guter Lehrer, baut Jesus auch etwas ein. Eine Prüfung, ein Quest, ein neues Level. Und Jesus sagt: Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Fast als korrigiert ihn Jesus. Ich glaube, Jesus hat ihn prüfen wollen. Meint er es wirklich, dass ich der Gute bin? Meint er das ernst? Oder ist es nur dahingesagt? Und tatsächlich, dieser junge Mann bleibt, obwohl ihn Jesus so eine Prüfungsfrage stellt. Ja, er meint wirklich, dass Jesus dieser Besondere ist. Und dann gibt Jesus ihm das nächste Level. Halte die Gebote, wenn du in das Reich eingehen möchtest. Aber dem jungen Mann reicht das gar nicht. Der möchte noch höher, der möchte jetzt ganz genau wissen: Jesus, welche Gebote denn? Okay, wenn du es wissen willst, Level 6, töte nicht. Ja, er zählt in einige 10 Gebote und das Liebesgebot auf. Und jetzt stellt euch vor, im Angesicht Jesus sagt er, ins Angesicht Jesus: Jesus, das habe ich von meiner Jugend an getan. Und Jesus schaut ihn nicht an und sagt: Du Heuchler. Wie es manche Kommentatoren vielleicht sagen würden, dass er nur ein Heuchler war. Nein, er ist überzeugt, er hat es getan. Jetzt hätte er gehen können und sagen: Ja, jetzt habe ich die Prüfung bestanden. Ich habe doch alles, was Jesus sagt. Aber nein, dieser Mann möchte noch weiter. Dieser Promi möchte noch höher. Auf Level 7. Dieser junge Mann wollte noch mehr. Was fehlt mir noch? Irgendwie spürt er, dass irgendwas fehlt. Er wollte vollkommen sein. Es ist selten, dass Menschen dieses Level 7 suchen. Ich habe manchmal umgekehrt wahrgenommen in meinem Leben und Fragen mir von Menschen angehört: Was ist denn so der Mindestmaßstab, damit ich auch bei Jesus sein kann? Oder was muss ich weniger tun, um dennoch errettet zu werden? Wie weit kann ich noch an der Rand der Sünde gehen und trotzdem noch dem Reich Gottes gehören? Wie sündig, wie frech, wie verloren darf ich noch sein und trotzdem zu bekommen das ewige Leben? Aber dieser junge Promi, dieser sehr reiche junge Mann, hatte die wunderbare Frage an Jesus gestellt: Was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Und diese Frage liebt Jesus anscheinend ganz besonders. Wisst ihr, was Markus uns hier emotional zeigt? In Markus 10, 21 lesen wir: Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb, diesen jungen Reichen. Wie schön muss dies für den reichen Jüngling gewesen sein, als er jetzt so eine Liebe in Jesu Blick wahrnimmt. Das hat er sich doch immer gewünscht, so angenommen zu sein. Sein ganzes Herz sehnte sich wahrscheinlich danach. So scheint es zu sein. Das war elektrisierend. Und bis zur Frage von Level 7 ist es ein wunderbares Beispiel vom reichen Jüngling. Er war so gut auf dem Weg. Er traute sich, Jesus die schönste Frage zu stellen: Was fehlt mir noch? Totale Offenheit: Herr, schau mich ganz tief an, fehlt da noch was? Hast du die Frage, was fehlt mir noch, schon mal deinem Herrn gestellt? Oder traust du dich nicht, weil du Angst hast auf die Antwort? Weil du Angst hast, vielleicht etwas verändern zu müssen oder dass etwas gesehen wird, was nicht gut ist? Vermeide es. Und verpasst den liebevollen Blick Jesu, den er dir geben möchte. Vollkommenheit Wie geht das? Um was geht es hier? Jesus gibt ihm die Antwort auf diese Stufe 7. Wenn du aber vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Was ist Stufe 7? Vollkommenheit nach der Definition. Es ist erstmal eine Analyse Jesu. Was ist bei dir Nummer 1? Und dann ist eine Therapie. Verändere es, tausche es aus. Liebe Geschwister, liebe Freunde, was nennt Jesus Vollkommenheit hier? Was meint er sie? Erstens Nummer 1, deine bisherige Nummer 1 auf der Prioritätenliste loszulassen. Weil diese Kategorie Nummer 1 in deinem Kopf, in deinem Wertesystem soll nur für eine Sache reserviert sein, für das Reich Gottes. Zweitens, Vollkommenheit hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Keine Fehler mehr machen, sich so anstrengen, so gut überall sein, dass ich keine Fehler mehr mache. Das werden wir in diesem Leben nie schaffen, sagt die Bibel. Das werden wir auf der anderen Welt schaffen. Das ist Werksgerechtigkeit. Vollkommenheit bedeutet, das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und die Liebe Gottes an die erste Stelle zu setzen. Das ist Vollkommenheit. Ich habe diese Frage oftmals Menschen gestellt, die mich gefragt haben, ob sie sich taufen dürfen, ob sie schon bereit sind zur Taufe. Ich habe sie gefragt, bist du bereit, deine Nummer 1 auszutauschen und dass Gott und sein Reich die Nummer 1 sein wird? Das ist die ultimative Frage. Und dann geschieht etwas Einzigartiges, dass Jesus ihm noch ein Level 8 zeigt. Noch eine Stufe, einen neuen Spielmodus, speziell für ihn. Der Satz geht weiter. Und dann komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Das ist die Einladung zur Jüngerschaft, für immer mit Jesus zu gehen. Ganz, ganz wenige Menschen haben diese Einladung von Jesus bekommen, in seinen engen Kreis hineinzugehören. Jesus hat ihn ausgesucht. Was für eine Chance, was für eine Frage der Ehre, was Jesus ihm hier anbietet. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser junge Mann dieses zweiten Teil des Satzes auch gehört hat, diese Einladung. Diese Geschichte ist kein Hollywood-Film. Sie hat kein Happy End. In Matthäus 19 schreibt er, er ging betrübt weg. Lukas wird noch emotionaler und sagt, er war sehr betrübt. Und Markus bringt wieder die volle Emotionsbreite und sagt, er ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Merkte er, stecken geblieben, dort, wo es um seine vielen Güter ging. Die Nummer 1 in meinem Leben hindert es mich vielleicht zu hören und wahrzunehmen, was für ein Angebot ich gerade von Jesus bekommen habe. Jetzt wurde Jesus traurig, glaube ich, weil er sagt, wie schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Als Jesus das gesagt hat, beginnt sogar der Matthäus am emotionalsten sein, der sonst mit Zahlen als Zöllner viel zu tun hatte. Wisst ihr, wie er das kommentiert in Kapitel 19, 25? Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich. Sie konnten es gar nicht mehr verstehen. Sie haben doch gesehen, hier ein super Promi, ein super Reicher kommt hier, fällt auf die Füße wie ein Kind. So eine Zuneigung zeigt der Jesus. Ich glaube, als die Jünger das beobachtet haben, wie er immer mehr, wie er immer höher, wie er immer weiterkommen möchte mit Jesus, wie er ihn als Lehrer und Meister, guter Lehrer annimmt, ich glaube, sie haben in Gedanken Smileys und Likes und alles geschickt und gesagt, wow, weiter so, der wird gleich zu uns gehören. Und es war fast so weit. Er war so weit jetzt, den Schritt, ein Jünger Jesu zu werden. Fast wäre ein Jünger Jesu geworden. Es hat nicht viel gefehlt, nur noch eine kleine Stufe. Aber fast Jesus nachzufolgen, heißt ihn abzulehnen. Jesus sieht seinen entsetzten Jünger, die jetzt nicht mehr verstehen, was ist los. Und Jesus hat gesagt, so schwer ist es, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr, einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Und jetzt versucht Jesus, sie zu trösten. In Vers 26, Matthäus 19, sagte: Bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also doch, gibt es doch Hoffnung für ihn. Wie jetzt? Erst so und dann so? Wie meint Jesus das jetzt? Gibt es noch einen Joker? Gibt es noch ein extra Level, einen übernatürlichen Level? Ja, die ganze Bibel erzählt uns davon. Erstens, Jesus verlässt uns nicht, weil wir noch schwach sind, weil wir es noch nicht geschafft haben. Natürlich, als Mensch ist Jesus weitergegangen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Warum? Weil der Heilige Geist wird kommen. Und der kann überall sein. Und was wird sein Werk sein? Er wird euch erinnern, was du erlebt hast mit Jesus. Er wird dich überführen, ermahnen, lehren. Er klopft in der Offenbarung an unsere Herzen. Das kann der Heilige Geist zu tun. Deswegen sagt Jesus, es ist besser. Zweitens, niemand versteht den reichen Promi besser als Jesus. Niemand hat ihn besser verstanden. Warum? Nur ein Reicher kann einen Reichen verstehen. Nur ein Influencer, ein Einflussreicher kann einen Einflussreichen verstehen. Nur einer, der viel Wissen hat, kann jemand, der viel Wissen hat, verstehen. Jesus wusste selbst, wie kein anderer, wie schwer es fällt, einem Reichen seinen Reichtum zu verlassen, sein Ansehen zu verlieren. Das konnte Jesus verstehen. Wisst ihr, warum viele Superreiche in Malibu so reich geworden sind? Viele von ihnen sind Schauspieler und die berühmtesten spielen erfolgreiche Menschen oder sogar Helden. Und wir Menschen lieben Helden, weil das was Großartiges ist, wenn jemand ein richtiger Held ist. Aber im Universum sagt uns die Bibel, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Jesus ein Held gewesen ist, bevor er vor 2000 Jahren auf die Welt kam. Er war schon damals ein Held, sagt die Bibel. Es gibt so ein kleines Detail im Buch Daniel, 500 vor Christus. Da gibt es, da offenbart der Superengel, würde ich ihn nennen, ein besonderer Engel Gabriel, offenbart dem Propheten Daniel, der auch später der Maria, den Messias, offenbart hat, der kommt eines Tages zu Daniel, und wir können das in Daniel 9 lesen, und sagt zu ihm, dass er aus einem großen Kampf kommt in dieser Welt, einen sehr schwierigen Kampf gegen die Mächte des Bösen. Das hat Wochen gedauert. Und zum Schluss ist nur noch ein Superheld, dem treu beisteht. Niemand sonst. Und das ist Michael. Michael scheint ein Codename zu sein, für jemand Besonderes. Michael, schon wie das Hebräische sagt, mi, wer, cha, ist, also wer ist wie El, Gott. Wer ist wie Gott? Wer kann als Einziger sagen, er ist wie Gott? In Offenbarung 12, 17 wird als der beschrieben, der die Engel Gottes gegen Satan und seine Engel im großen Kampf leitet. In Daniel 12, 1 wird dem Daniel offenbart, dass dieser Michael am Ende das Volk retten wird. Es ist Jesus. Jesus weiß, wie schwer es war, sein Reichtum und diese Ehre, die er hatte, zu verlassen. Was es heißt, ganz oben zu sein und ganz runterzukommen. Drittens, Jesus aber geht den Tausch ganz nach unten ein. Das ist, was uns die Bibel sagt. Der reiche Mann sollte nur seinen irdischen, vergänglichen Schatz eintauschen gegen den ewigen Schatz, himmlischen Tat. Das hat Gott von ihm gefordert. Diesen vergänglichen Schatz. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus umgekehrt das Reich Gottes verlassen soll. Seine Herrlichkeit, um in das Reich Satans zu kommen, hier in diese Grube. Das war die Aufgabe. Der Tausch nach unten. Wissen wir, was das bedeutet? Verstehen wir das? Fühlen wir das? Der britische Schriftsteller, der Christ geworden ist, C.S. Lewis, hat es versucht, in seinen Büchern Narnia mit Bildern darzustellen, wie groß dieser Tausch ist. Und tatsächlich zum Höhepunkt nimmt er eine Figur des Löwen, einen wunderbaren Löwen, Aslan. Auch der Film hat ihn als einen wunderschönen Löwen gezeigt. König der Tiere, der freiwillig zum Altar ging, um sich zu opfern, um Narnia zu retten. Und es war sehr beeindruckend, als ich das gelesen bzw. gesehen habe, wie dieser wunderschöne Löwe zu diesen feindlichen, pervertierten Kreaturen ging, damit sie ihn opfern, damit sie ihn töten. Und als er so ging und sie in die Beine gefesselt haben und er hat es zugelassen, um zu retten, als sie in das Maul gefesselt haben, dann sagt die Königin der Finsternis, stopp, rasiert ihn. Und dann wurde er gedemütigt, dann kamen diese hässlichen Zwerge mit Scheren und Messern und schnitten in die wunderschöne Mähne ab. Das, was einen Löwen ausmacht, seine Würde haben sie ihm weggenommen und ihn gedemütigt bis aufs Äußerste. Und dann in ihrem orgiastischen Tanz sich ergötzt, wie sie den großen Löwen Aslan gedemütigt haben. Das ist ein kleines Bild dessen, was uns die Bibel berichtet, was dieser Tausch aus sich gemacht hat. Wie tief der größte Held im Universum bereit war zu gehen, um dich und mich zu retten. Was für ein Tausch von Golgotha, von Gethsemane. Paulus sagt den stolzen Korinthern eindringlich, denn ihr kennt doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass der, der reich war, um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Der große Tausch. Wie sieht es mit dir aus? Befindest du dich auch auf der Suche nach Vollkommenheit? Möchtest du auch das Reich Gottes erben, das ewige Leben? Dann frage dich nach deinem Schatz. Was ist Nummer eins in deinem Leben? Wenn es der irdische Reichtum ist, dann wird er dich niemals zur Vollkommenheit führen. Wenn es dein Image, deine Position, deine Ehre, dein Körper, deine Schönheit ist, sie wird vergehen wie alles in dieser Welt. Du wirst niemals daraus vollkommen sein. Am Ende meiner Kalifornia-Reise habe ich mir in Los Angeles noch einige Friedhöfe angeschaut, um zu sehen, wie die Promis bestattet werden. Und ich kam zu einem Friedhof, vielleicht können wir das Bild jetzt sehen auch, zu einem Friedhof. Und ihr seht, da sind viele Wandgräber, aber einer sticht heraus, einer ist ganz rot und geküsst. Das ist vielleicht die berühmteste Frau von Hollywood, die es jemals gab, Marilyn Monroe. Und die Menschen kommen dort und küssen und das hat mich sehr beeindruckt, wie rot ihr Grab ist vom Kuss. Und ich habe mich gefragt, sind das Küsse der Dankbarkeit für all die konkreten Geschenke, die sie in den Armen gegeben hat, um ihnen zu helfen? Oder sind es Küsse im Sinne eines Star-Kults, weil sie ein Sexsymbol war? Ich weiß es nicht. Ich will keine Urteil geben. Aber wenn es das nur ist, wird es vergehen, so wie der Lippenstift, die Farbe des Lippenstifts hier vergeht und verwischt wird. Das Gericht wird es offenbaren. Wir wissen nicht, was mit dem Reichen später geschah. Wir wissen aber, dass 40 Jahre später, im Jahre 70, da war der reiche Jüngling nicht mehr Jüngling, sondern ein Mann zwischen 60 und 70 Jahre wahrscheinlich. Und wir wissen, dass die Römer einen großen Krieg geführt haben gegen die Juden. Wir wissen, dass der Tempel verbrannt wurde, dass vielleicht ein Drittel der Bevölkerung im Krieg gefallen ist. Und vielleicht hat er zu Lebzeiten erlebt, wie auch sein Reichtum Beute der römischen Soldaten geworden ist, so wie viele andere. Vielleicht ist schon zu seinen Lebzeiten im schönsten Alter sein Reichtum dahingegangen. Die Geschichte wiederholt sich am 14.11. und wird sich wiederholen. Am 14.11.2018 gab es gerade bei den Superreichen in Kalifornien einen Riesenbrand, 37.000 Hektar Gelände um Malibu herum haben gebrannt und viele Häuser, auch der Prominenten, einfach verbrannt. Der Schauspieler, Promi Liam Hemsworth hatte in Malibu ein solch wunderschönes Anwesen gehabt, neben Thomas Gottschalk, dem deutschen Prominenten, und es ist alles verbrannt. Ich habe es vorher gesehen, wie es war. Unsagbar schön. Und schaut mal, er hat es in Instagram gelegt. Liam hat es in Instagram gesagt und uns folgendermaßen kommentiert. Es waren ein paar herzzerreißende Tage. Das ist, was von meinem Haus übrig geblieben ist. Liebe. Wir werden eines Tages sehen, ob es wirklich echte Liebe war oder nur eine Plastikaufschrift, die nicht ganz verbrannt ist. Sind es nur Worte oder echte Liebe? Das ist, um was es geht in der Bibel. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, die Liebe wird für immer bleiben. Wenn das vollkommen ist, wird alles andere entfernt, was unvollkommen ist, aber die Liebe wird bleiben. Wie sieht es mit dir aus? Hast du Jesus im Herzen auch? Hat er dich auch berührt in deinem Herzen? Wenn nicht, geh in seine Nähe, wie der reiche Jüngling. Beobachte ihn. Bist du auch bereit, alle Gebote zu halten, die er sagt? Vielleicht bist du aber ein Christ und hältst formal seine Gebote. Von deiner Jugend an schon. Hältst du noch immer an deiner Nummer eins fest oder bist du bereit, diese abzugeben für was viel Größeres? Vielleicht ist sogar die Religion und Kirche, der Dienst in der Kirche zu Nummer eins geworden. Vielleicht ist die Nummer eins dabei dein Image, dein Ansehen, aber nicht die Liebe. Wenn du dir nicht sicher bist, wie es um dich steht, dann geh auch du zu Jesus heute und frage ihn wie der reiche Jüngling, was fehlt mir noch? Und ich bin sicher, er wird es dir gerne offenbaren. Und wer wird dich anblicken und dich lieben? Gott segne uns. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.